Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Kreuzung quer durch Korea, heute mit Kang Jong-ha am Mikrofon. 6 von 10 Koreanern sind wegen der wieder stark steigenden Corona-Fallzahlen besorgt und wollen in diesem Sommer nicht in den Urlaub fahren. Dies ergab eine von der Research-Plattform Lime nach Verschärfung der sozialen Distanzierung durchgeführte Umfrage. 63% der Befragten sagte, sie hätten keine Urlaubspläne für den Sommer. 15,4% wollten wie geplant wegfahren und 11,8% wollten den geplanten Urlaub stornieren oder hatten ihn bereits storniert. 9,8% wollten ihren Urlaubsplan leicht ändern. Von den 63%, die nicht in den Urlaub fahren wollen, nannten die meisten als Grund dafür Sorgen wegen der Ausbreitung des Coronavirus. An zweiter Stelle kam die Antwort, dass sie nicht in der Lage seien, Urlaub zu machen. Auch Geldmangel und Verschiebung des Urlaubs auf eine Zeit nach dem Sommer wurden genannt. Von den zu einem Urlaub Entschlossenen wurde am häufigsten als wichtiges Kriterium bei der Urlaubsplanung die Zahl der Corona-Fälle und Stufe der sozialen Distanzierung genannt. Über die Hälfte will im Inland Urlaub machen. Soweit zu dieser Meldung. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, wie Grundschulkindern anhand von Nahrungsmitteln, die sie täglich zu sich nehmen, der Klimawandel verständlich gemacht wird. Danach hören Sie die Rubrik Asien kompakt. Im dritten Teil hören Sie mehr über virtuelle Models und weshalb diese so beliebt sind. Zum Schluss hören Sie die Olympia-Ecke. Vorerst aber ein paar Takte Musik, hören Sie das Lied Amor Fati, gesungen von Kim Yeonja. Unsere Ernährung verursacht beachtliche Emissionen von Treibhausgasen. An einer Grundschule in Seoul wird den Schülern im Umweltunterricht die Klimakrise in Zusammenhang mit Ernährung, Gerichten, die sie täglich verzehren, nähergebracht. Die Kinder der dritten Klasse der Ohyeon-Grundschule nannten alle Gerichte, die sie essen wollten: Kimbap, Bulgogi, Pizza und frittierte Hähnchen. In einen Emissionsrechner der Zeitung Hanguk Ilbo wurden diese Gerichte eingegeben. Die Schüler staunten nicht schlecht, als sie erfuhren, dass die Gerichte insgesamt 24 Kilogramm CO2-Äquivalente erzeugen. CO2-Äquivalente sind eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase. Der Klassenlehrer Kim Ju-taek erläuterte, wie ein Überschuss an Nahrung zur Erderwärmung beitrage. Die Schüler setzten sich mit dem Thema ernsthaft auseinander und stellten viele Fragen, wie zum Beispiel, was denn mit der Erde geschieht, wenn die gesamte Weltbevölkerung so viel essen würde. In dem Unterricht kam ein Bericht der Zeitung Hanguk Ilbo und interaktives Lehrmaterial zur Anwendung. Die Kinder erfuhren zum ersten Mal, dass durch die Erzeugung, Zubereitung und den Verzehr von Nahrungsmitteln genauso große Mengen Treibhausgase ausgestoßen werden wie durch die Nutzung von Verkehrsmitteln. Sie lernten Schritt für Schritt, dass beim Transport von Lebensmitteln, im Prozess der Landgewinnung für den Anbau von Nutzpflanzen und bei der Massenproduktion von Fleischprodukten Treibhausgasemissionen verursacht werden. Die Schüler dokumentierten eine Woche lang, was sie gegessen haben, und rechneten die Emissionsmenge aus, die durch die Erzeugung und Zubereitung einer Mahlzeit verursacht wird. Sie lernten dabei, dass es für die eigene Gesundheit und die Umwelt wichtig ist, darauf zu achten, was man isst und so wenig Essen wie möglich wegzuwerfen. Eine Schülerin sagte, sie habe gelernt, dass viele Bäume gebraucht werden, um den Kohlenstoff zu absorbieren, wenn man zu viel Fleisch esse. Ein Schüler sagte, er wolle in Zukunft weniger Fleisch essen. Es ist nicht so einfach, den Kindern Erderwärmung und Kohlenstoffdioxid verständlich zu machen, dass sie sich unter solchen abstrakten Begriffen zunächst nichts vorstellen können. Lehrer Kim sagte, die Kinder hätten durch Aktivitäten im Unterricht wie Aussuchen von Gerichten und Berechnung der Emissionsmenge auf natürliche Weise gelernt, dass Klimawandel in enger Verbindung steht mit ihren Handlungen im Alltag und dass die täglichen Mahlzeiten, die wir zu uns nehmen, in Zusammenhang stehen mit Treibhausgasen und letztendlich den Klimawandel beschleunigen können. Die Schüler bemühten sich 10 Tage lang gezielt zur CO2-Neutralität beizutragen. Einige berichteten darüber, dass sie eine kurze Strecke zu Fuß gelaufen seien oder das Fahrrad genommen hätten. Andere erzählten, sie hätten kein Essen weggeworfen und Müll getrennt. Sie versprachen, auch in Zukunft dazu beizutragen, dass die Erde gesund bleibt. Zeit für die Rubrik Asien Kompakt. Mit dabei ist auch heute Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
2 Tage vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio nimmt die Zahl der Corona-Fälle in Japan weiter stark zu. NHK zufolge wurden am gestrigen Dienstag, Stand 18 Uhr, 3.758 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der Corona-Fälle insgesamt liegt in Japan nach Stand von Dienstag bei 848.297, die Zahl der Todesfälle bei 15.095.
Verglichen mit der Vorwoche wurde bei der Zahl der Neuinfektionen an einem Tag ein Anstieg von 57,6% und der höchste Stand seit 54 Tagen registriert. Besonders ernsthaft ist die Lage in der Hauptstadt Tokio, wo die meisten Wettbewerbe der Sommerspiele ausgetragen werden. In Tokio wurden am gestrigen Dienstag 1.387 Neuinfektionen gemeldet. Dies sind 67% mehr als in der Vorwoche. Die offizielle Zahl der vom Organisationskomitee in Tokio seit dem 1. Juli ermittelten positiven Tests im Zusammenhang mit den Sommerspielen stieg mit 9 bestätigten Fällen am Dienstag auf insgesamt 67.
Taiwan eröffnet in Litauen eine diplomatische Vertretung, die erste in Europa unter eigenen Namen. Reuters zufolge kündigte der taiwanesische Außenminister Joseph Wu an, dass in Litauens Hauptstadt Vilnius ein Büro eröffnet werde, das taiwanesische Vertretung heißen werde.
Wu sagte, die Republik Taiwan teile mit Litauen die Werte der Freiheit und Demokratie. Beide Länder stünden an der Front der Verteidigung des demokratischen Systems. Mit der Öffnung der Vertretung wolle man die Beziehungen zu dem baltischen Staat und anderen mitteleuropäischen Ländern ausbauen, so Wu.
China protestierte umgehend. Außenamtssprecher Zhao Lijiang sagte gestern bei einer Pressekonferenz, die Volksrepublik China lehne jede Form formeller Beziehungen zwischen anderen Ländern und Taiwan ab. Litauen sei dazu aufgefordert, dem Ein-China-Grundsatz zu folgen. Zhou Fengliang, die Sprecherin des Taiwan-Büros des chinesischen Staatsrats, sagte, das Ziel des von der taiwanesischen Regierungspartei und Separatisten eingefädelten Happenings in Zusammenhang mit der Vertretung in Litauen sei es, Taiwan unabhängig zu machen. Dies ändere aber nichts an der Tatsache, dass Taiwan ein Teil Chinas sei.
Litauen nahm im September 1991 nach seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion diplomatische Beziehungen mit China auf. Die seit Oktober letzten Jahres amtierende Regierung Litauens demonstriert jedoch bewusst Nähe zur Republik Taiwan und unternimmt Schritte, die es von Peking distanzieren. Zu Jahresanfang kündigte sie an, ein Handelsbüro in Taiwan einrichten zu wollen. Im Mai erklärte die Regierung des baltischen Staats den Austritt aus dem 17+1-Format einer Kooperationsinitiative 17 mittelosteuropäischer Staaten und Chinas. Im Juni lieferte Litauen 20.000 Dosen Corona-Impfstoff an Taiwan, wogegen Peking heftig protestiert hatte.
In China hat die schnellste Magnetschwebebahn der Welt die Produktionshallen verlassen. Laut einer Meldung auf dem WeChat-Account der Regierung der ostchinesischen Stadt Qingdao habe der Hersteller für Schienenfahrzeuge CRRC Qingdao Xifeng gestern eine Veranstaltung zur Präsentation des Fahrzeugs gegeben. Dabei habe es Probefahrten auf Testschienen gegeben.
Die Bahn soll in der Lage sein, eine Geschwindigkeit von 600 Kilometern pro Stunde zu erreichen, womit es sich nach Angaben chinesischer Medien um den schnellsten Zug der Welt handelt. Der Stadtregierung von Qingdao zufolge sei der Zug ein Meilenstein in der Entwicklung des nationalen Schienenverkehrs.
An dem Projekt, das im Juli 2016 unter der Leitung von CRCC-Fonds gestartet wurde, beteiligten sich über 30 Unternehmen, Hochschulen und Forschungsinstitute. 2019 wurde der erste Prototyp der Magnetschwebebahn fertiggestellt. Letztes Jahr fand ein erfolgreicher Testlauf statt. Seit Januar wurde das System vervollständigt.
Derzeit erreichen die Hochgeschwindigkeitszüge Chinas Geschwindigkeiten von bis zu 350 Stundenkilometer, während Passagierflugzeuge mit bis zu 900 Stundenkilometern unterwegs sind. Die Magnetschwebebahn soll in die Lücke zwischen diesen beiden Angeboten stoßen. Beispielsweise könnte die Reisezeit zwischen Peking und Shanghai von derzeit rund 5 Stunden auf rund 2,5 Stunden verkürzt werden. Berücksichtige man die Zeit für die Check-in-Prozedur bei Flügen, komme man mit der Magnetschwebebahn schneller ans Ziel als mit dem Flugzeug.
Ein chinesischer Verkehrsexperte der Tsinghua Universität sagte gegenüber der Zeitung Global Times, China werde mit der Entwicklung der Magnetschwebebahn schneller an sein Ziel kommen, die Dauer der Fahrt zwischen den wichtigsten Städten des Landes auf 3 Stunden zu verkürzen und bei der Technik von Hochgeschwindigkeitszügen weltweit eine führende Rolle einzunehmen.
Die Zeitung wies jedoch darauf hin, dass China noch nicht über ein entsprechendes Schienennetz verfüge, um eine solche Magnetschwebebahn in Betrieb zu nehmen. In einigen Städten Chinas werden derzeit Schienenstrecken gebaut. Für die Strecken Shanghai, Hangzhou und Chengdu und Chongqing werden derzeit Machbarkeitsstudien durchgeführt.
Das war's für heute in Asien kompakt.
Tschüss, bis nächste Woche.
Eine virtuelle Frau, die in einem Werbefilm eines Versicherungsunternehmens als Model auftritt, sorgt derzeit für viel Gesprächsstoff. Dosie kommuniziert über Instagram und verriet in den ersten 3 Monaten nicht, dass sie kein echter Mensch ist. Einige Nutzer, die sie für einen echten Menschen hielten, entwickelten Gefühle für die hübsche, tanzende Frau in dem Werbefilm. Virtuelle Menschen werden in sozialen Netzwerken gefeiert wie echte Stars. Die von Cider Studios X entwickelte Figur Rosie, die von dem Softwareunternehmen Diobi Studio erstellte Figur Rui und die von dem Filmstudio OnMind entwickelte virtuelle Frau Sua erfreuen sich derzeit größter Beliebtheit. Für LG Electronics übernahm eine virtuelle Persönlichkeit mit dem Namen Rhea einen Teil der Präsentation bei der virtuellen Technikmesse CES 2021. Allen diesen fiktiven Personen ist gemeinsam, dass sie Frauen sind und eine starke Präsenz und Ansehen in sozialen Netzwerken genießen. Rosi betreibt einen Instagram-Account und hat über 38.000 Follower. Lea hat etwa 12.000 Follower und die auf YouTube hochgeladenen Videos von Rui werden regelmäßig von mehr als 23.000 Abonnenten gesehen. Der Werbefilm mit Rosie als Model hatte seit der Veröffentlichung auf YouTube am 1. Juli über 1,43 Millionen Aufrufe verzeichnet. Für einen kommerziellen Werbefilm ein außergewöhnliches Phänomen. Der Werbeeffekt übertraf die Erwartungen der Entwickler sowie auch des Auftraggebers. Rosie soll nun für ein weiteres Jahr verpflichtet werden. Die von Diobi Studio entwickelte virtuelle Dame Rui diente als Model für einen Werbefilm der koreanischen Tourismuszentrale für sicheres Reisen in Korea. Demnächst soll Rui in einem Werbefilm eines Möbelherstellers auftreten. Ein Grund für die große Resonanz von virtuellen Menschen ist die mit größter Präzision ausgeführte Computergrafik. Das Aussehen und jede Bewegung der Avatare ist denen einer echten Person zum Verwechseln ähnlich. Cider Studio X zufolge habe niemand vor der Bekanntgabe von Rosies Identität geahnt, dass es sich um keinen echten Menschen handelt. Demnächst soll auch eine virtuelle Person vorgestellt werden, mit der man in Echtzeit interagieren kann. Und Mind, der Entwickler von SUA, erklärte den Plan, auf der Basis einer Mensch-Computer-Interaktion den Nutzern über Videocontents zu begegnen. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von virtuellen Menschen ist deren Vertrautheit, die aufgrund der Verständigung mit den Nutzern über soziale Netzwerke entsteht. Rosi und Rhea posten auf Instagram Alltagsbilder von sich und unterhalten sich mit ihren Followern. Auf den ersten Blick bemerkt man keinen Unterschied zu einem SNS-Account eines echten Users. Durch ihre Präsenz in sozialen Netzwerken gewinnen sie vor allem die Sympathie der digital affinen Millennials und deren Nachfolgegeneration. Die Marketingbranche bedient sich zunehmend dieser virtuellen Werbemodelle. So Jung-gu, Professor an der Sungmyung Frauenuniversität in Seoul, meinte, dass die MZ-Generation und die dahinter folgende Generation in der häuslichen Isolation der Corona-Krise mit der virtuellen Realität vertraut geworden seien. Das Marktforschungsunternehmen Business Insider Intelligence sieht voraus, dass der Influencer-Markt einschließlich den virtuellen Influencern bis ins Jahr 2022 auf ein Volumen von 15 Milliarden Dollar anwachsen wird. Olympia-Ecke. In der heutigen Ausgabe geht es um die Disziplinen Taekwondo und Judo. Im Taekwondo wurden im Laufe der Zeit mehrere Regeländerungen vorgenommen. Dazu äußert sich Sportpublizistin Iumi.
올림픽에서 태권도는 특정 국가로 메달이 쏠리는 것을 막기 위해서 그러니까 우리나라를 좀 견제하기 그렇죠. 위해서 그동안 이제 출전 쿼터
제한 같은 것 태권도 wurden geändert um zu verhindern dass ein bestimmtes Land also Südkorea sämtliche Medaillen gewinnt. Trotz der Begrenzung der Teilnehmerzahl durch ein Quotensystem gingen bei 5 olympischen Taekwondo-Turnieren insgesamt 21 Südkoreaner an den Start und holten insgesamt 12 Goldmedaillen. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London durfte eine Nation maximal 4 Athleten jeweils 2 pro Geschlecht stellen. 2016 in Rio de Janeiro wurden die Startplätze nach der olympischen Rangliste des World Taekwondo verteilt. Jede Nation durfte maximal einen Athleten pro Wettkampf und somit maximal 8 Athleten stellen. Südkorea nahm in Rio mit 5 Athleten teil. In Tokio ist die bisher höchste Zahl von 6 südkoreanischen Taekwondo-Athleten vertreten. Bei den Männern treten Zhang Jun in der 58 Kilogramm Gewichtsklasse, Yi Dae-hun in der 68 Kilogramm Gewichtsklasse und In Yoo-dun im Schwergewicht über 80 Kilogramm an. Bei den Frauen kämpfen Shin Jae-myung in der 49 Kilogramm Gewichtsklasse, Yi Ah-ryum in der 57 Kilogramm Gewichtsklasse und Yi Da-bin in der Gewichtsklasse über 67 Kilogramm.
57kg급 이아름 그리고 67kg초과급 이다빈 선수가 나섭니다.
In der olympischen Taekwondo-Auswahl ist Yi Dae-hun der Einzige mit Olympia-Erfahrung. Seit 2012 ist der Taekwondo-Star das dritte Mal in Folge bei Olympischen Spielen mit dabei. Der 29-Jährige gewann in London Silber und in Rio de Janeiro Bronze. In Tokio möchte er seine Karriere mit einer Goldmedaille krönen. Im Judo hofft Südkorea ebenfalls auf viele Medaillen. Bei den Spielen in Rio gewannen die südkoreanischen Judoka erstmals seit 60 Jahren keine Goldmedaille. In Tokio wollen sie daher unbedingt wieder gewinnen.
16년 만에 노골드로 아쉬움을 남겼기 때문에 그 아쉬움을 이제 도쿄에서는 풀어야 하는 과제를 안고 있는데요. 여자분은 전체급에서 출전권을 땄지만 남자분은 81kg,
das Versäumnis in Rio erstmals seit 16 Jahren die Goldmedaille verpasst zu haben, zu beheben. Ein Teilnehmer aus einem anderen Land wurde positiv auf das Coronavirus getestet, sodass der südkoreanische Judoka Lee Sung-ho in der Gewichtsklasse 81 Kilogramm noch im letzten Moment einen Startplatz bekommen hat. Erstmals nach 13 Jahren seit 2008 in Peking sind damit südkoreanische Männer und Frauen im Judo in allen Gewichtsklassen vertreten. An Baul in der 66 Kilogramm Gewichtsklasse und Zhou Han in der 100 Kilogramm Gewichtsklasse werden die größten Chancen auf die Goldmedaille nachgesagt. An Baul belegt in Rio den zweiten Platz. Zhou Han ist Weltmeister von 2018. Zhou stoppte ihn bei den Sommerspielen in Rio eine Muskelverletzung, die er sich kurz vor dem Turnier zugezogen hatte. In Tokio möchte er sein erstes Gold gewinnen. An Zhang Nim, der in der Gewichtsklasse 73 Kilogramm antritt, zählt ebenfalls zu den Favoriten. Zu beachten ist auch Kim Won-jin in der 60 Kilogramm Gewichtsklasse. Kim gewann im Januar Gold bei den Masters in Doha. Nach dem Wettkampf erfuhr er vom Tod seines Vaters und weinte bitterlich. Er möchte seinem verstorbenen Vater eine Olympiamedaille widmen und trainierte sehr hart dafür.
김원진 선수는 아버지 영전에 도쿄 올림픽 메달을 바치겠다고 이를 악물고 훈련 중이라고 하니까
In Tokyo findet erstmals im Judo ein Teamwettbewerb mit Männern und Frauen statt. Dazu zum Schluss noch einmal Sportpublizistin Yumi.
도쿄 올림픽을 통해서 처음으로 혼성 단체전이 열리거든요. 네. 우리나라도 여기에 참가하니까 지켜보시면
erstmals
되겠고.
Erstmals findet ein gemischtes Team-Event statt, an dem auch Südkorea teilnimmt. Gemäß der Änderung durch die Internationale Judo-Föderation von 2016 wird die Kampfdauer für Männer pro Duell von 5 auf 4 Minuten gekürzt, um mehr Spannung in die Veranstaltung zu bringen. Die Wettkämpfe der Frauen bleiben mit 4 Minuten unverändert. Wenn bis zum Kampfende keine Siegerin ermittelt werden konnte, gibt es eine Verlängerung. Die Zeit, während der Newaza als Wazaari, also als zweithöchste Punktzahl anerkannt wird, wird von bisher 15 auf 10 Sekunden verkürzt. Newaza sind Techniken, bei denen der Gegner am Boden durch Halte- und Würgetechniken kontrolliert wird. Zwei Wazaari in einem Kampf werden als ein Ippon gewertet.
10초를 줄어들었고요. 네. 득점 기술은 한 판과 절반만 남겼습니다. 그러니까 한 경기에서 절반 두 개를 얻으면 한 판과 동일한 게 적용된다는 건 같으니까 그걸 알고 보시면 좀 재밌게 관전하실 수 있어요.
진정 즐길 줄 아는 여러분이 이 나라의 챔피언입니다.
Das war's dann auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Sei Sing the Champion und mit diesem Lied verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal.